Du hast es doch schon 10-mal einwandfrei gesagt.
Stammtisch Stereo.
Ja, siehste, ist überhaupt kein Problem.
Stammtisch Stereo mit Anke und Jessin.
Mit Jessin und Anke.
Nee, mit Anke und Jessin.
Okay, mit Anke und Jessin.
Hallo Anke.
Hallo Jessin.
Na?
Herzlich willkommen ganz offiziell auch an dich beim Stammtisch Stereo.
Die erste Folge.
Und ich frage mich, sagt man zum Stammtisch Stereo, am Stammtisch Stereo oder beim Stammtisch Stereo?
Oder einfach nur bei oder zu Stammtisch Stereo. Ich weiß es auch nicht.
Es wird sich mit der Zeit höchstwahrscheinlich einpendeln. Eins davon wird es werden. Viel Spaß beim Rausfinden.
Es ist eine gottverdammte Formalie einfach.
Es ist aber auch die gottverdammte erste richtige Folge.
Ja, das stimmt. Wir machen das jetzt jede Woche. So ist der Plan, dass wir jede Woche so eine Folge bringen.
Und zwar immer am Donnerstag kommt das Ganze als Podcast raus. Und sonntags gibt es uns immer von 18 bis 20 Uhr bei UFM im Radio.
Das ist übrigens in Hessen, nicht, dass die Leute jetzt bundesweit ihre Radios rausholen und verzweifelt nach diesem Sender suchen.
Das gibt es aber auch im Internet und das Internet ist ja bundesweit.
Ah ja, okay, stimmt. UFM.de. Können da live mithören, ne?
Ja, und da kann man dann auch die Songs hören, abwechselnd mit unserem Gerede. Und sonst packen wir immer Songs auf unsere Playlist.
Mhm.
Die, muss ich dich noch mal kurz fragen, zur Abgleichung jetzt einen offiziellen Namen hat oder nicht?
Wir schwanken ja, oder es gab zwei Optionen zur Auswahl. Das war einmal die letzte Runde und einmal das Protokoll oder fürs Protokoll. Letzte Runde finde ich irgendwie besser. Was sagst du?
Ich war von Anfang an bei die letzte Runde.
Okay.
Du hast dann mal kurz deinen inneren Monk gechannelt und gesagt, das geht nicht, weil man das dann immer am Ende der Folge erst draufpacken müsste. Das habe ich dir offensichtlich ausgetrieben. Deswegen würde ich auch sagen, die letzte Runde.
Ja.
Wir verlinken die Playlist auch nochmal in den Beschreibungstext von der Sendung. Hier findet man auf jeden Fall all die Musik, über die wir sprechen.
Es gibt einfach eine Playlist zur Sendung.
Und wir verlinken euch im Beschreibungstext, wo ihr die überall findet.
Genau. Bist du aufgeregt, Anke? Meine erste Frage an dich. Bist du aufgeregt?
Ist es dein Ernst, Jessin?
Ja.
Ist es wirklich dein Ernst? Also, pass auf. Ich erkläre mal ganz kurz, was wir uns für heute überlegt haben. Zum einen haben wir uns für heute überlegt, dass jeder von uns, damit wir uns ein bisschen musikalisch vorstellen können, 6 Songs auf die Playlist packt, a.k.a. über 6 Songs spricht. Freie
Aber es
Wahl.
Es müssen genau 6 sein. Das ist wichtig.
Also ich habe jetzt 6. Ich habe es auf 6 runtergebrochen.
Mhm.
Und hoffe, dass wir nicht zu lange darüber reden, sodass ich da keinen rausschneiden muss am Ende. Und weil man vergisst es immer zwischendurch, wir kennen uns ja eigentlich gar nicht so gut. Wir stellen uns am Anfang gegenseitig eine Frage, damit wir uns kennenlernen, mit dem Mehrwert, dass die Menschen, die uns zuhören, uns auch kennenlernen.
Also wer ungefähr wissen will, wer wir sind, kann sich diese kleinen Vorabfolgen anhören, die es vor dieser ersten Folge gab. Da war, wenn man das hört, weiß man nämlich auch, dass wir gerade auch nicht im gleichen Raum sitzen.
Noch nicht mal im gleichen Bundesland.
Du bist in Frankfurt und ich bin in Berlin. Und wie du schon gesagt hast, wir kennen uns kaum, beziehungsweise wenig. Und deswegen zum Anfang jeder Folge eine Frage. Und meine Frage, wie gesagt, lautet: Anke, bist du aufgeregt?
Wenn ich darüber nachdenke, ob ich aufgeregt bin, bin ich sofort aufgeregt. Also wenn ich da auf so einer Metaebene drüber spreche und darüber nachdenke, dann bin ich aufgeregt, weil das ja schon eine serious situation ist, die wir hier haben, ne?
Finde ich.
Ich weiß also nicht, wie es dir geht. Also wenn ich darüber nachdenke, was ich gerade mache, dass ich die erste Podcast-Folge aufnehme, dann bin ich aufgeregt. Aber wenn ich jetzt normal mit dir einfach rede, dann bin ich nicht mehr aufgeregt, weil es ja relativ schlimm wäre, wenn ich immer beim Reden aufgeregt wäre, weil das ja zu Teilen auch mein Job ist.
Das stimmt. Du bist ja Radiomoderatorin.
Mhm.
Du sagst es so, als wäre das was Schlimmes.
Mhm. Achso, nö. Nö, das war eher so eins, ja, Jessin, das hast du dir richtig gemerkt. Dann habe ich darüber nachgedacht, kurz, ob ich mich als Radiomoderatorin einordnen würde. beruflich, aber ja, auf jeden Fall.
Bevor wir jetzt zu dieser Playlist kommen, ja, und du hast ja schon gesagt, du bist eigentlich gar nicht so aufgeregt.
Und das war jetzt deine erste Frage an
mich. Das war meine erste Frage, genau. Um zu wissen, ob du immer noch aufgeregt bist, wenn du vor einem Mikrofon sitzt. Aber es ist ja jetzt auch eine neue Situation. Dieser Podcast ist komplett neu. Und nur grob könnten wir eigentlich sagen, es geht in diesem Podcast um Musik und darum, dass wir, während wir über Musik reden, herausfinden, ob wir überhaupt zusammen einen Podcast machen sollten oder ob wir uns die ganze Zeit nur streiten oder uns langweilen oder gegenseitig auslachen, auflaufen lassen oder völlig uninteressante Gespräche führen.
Das heißt, es kann theoretisch jede Minute vorbei sein. Das ist ja auch immer gut, wenn so ein Thrill im Hintergrund einfach mitläuft.
Ja, im Grunde genommen schon. Ja. Jeder Satz dieses Podcasts kann der letzte sein. Ich finde das...
Wenn wir jetzt so eine lange Pause lassen, dass man...
denkt, das wäre der Letzte. Ja, das hat nicht geklappt.
Hey, aber lass mich die Frage... ja. Lass mich dich doch zurückfragen, Yasin, bist du aufgeregt?
Nee, eigentlich nicht so wirklich. Wir reden ja jetzt länger schon darüber, wann wir wie diesen Podcast machen. Und jetzt bin ich eigentlich einfach froh, dass wir ihn machen und dass wir ihn aufnehmen. Deswegen ist eigentlich gerade eigentlich eher so, ich freue mich drauf, wie es jetzt wird und bin gespannt, ob es überhaupt gut wird. Also so gesehen, ja, ich bin voller Vorfreude und aufgeregter Erwartung an das, was wir jetzt tun.
Man könnte meinen, du machst beruflich was mit Worten so gut, wie du dich ausdrücken kannst.
Dankeschön für das Kompliment. aber
ja. Ganz gut, dass du das als Frage formuliert hast.
Nein, das
hat
das
auch immer ein bisschen was Passiv-Aggressives. Danke für das Kompliment.
Nee, war überhaupt nicht so gemeint.
Ja, ist okay.
Oder? damit man checkt, was wir überhaupt so für Musik hören, was nicht heißen muss, dass wir uns nur über Musik unterhalten, die wir auch hören, aber damit man uns so ein bisschen besser einordnen kann, befüllen wir jetzt heute diese ominöse Playlist, die letzte Runde. Jeder mit 6 Songs, wie du schon gesagt hast. Das müssen jetzt nicht die 6 wichtigsten Songs unseres Lebens sein, sondern es geht eher so darum, dass man abstecken kann, in welchen musikalischen Gebieten wir uns so wohlfühlen. Also ich habe ja vorher schon zu dir gesagt, das ist unsere Hundewiese sozusagen. Es wird jetzt also abgesteckt, auf welcher Hundewiese jeder von uns so rumrennt, Stöckchen sucht und kackt. Und dann wisst ihr, wie unsere Hundewiese aussieht und könnt euch vielleicht ein bisschen klareres Urteil zu den Urteilen bilden, die wir über Musik in Zukunft fällen werden. Habe ich das richtig formuliert?
Ja, leider, also leider schon, obwohl du das Bild der Hundewiese gewählt hast.
Ich finde das nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Du musst ja auch nicht das finden, was ich finde.
Und deswegen streiten wir uns hoffentlich auch oft in diesem
Oder soll ich passiv-aggressiv fragen, sprichst du mir gerade meine Gefühle ab, Yasin?
Wir sind hoffentlich der erste deutsche Podcast, in dem sich wirklich gestritten wird. Was ist denn dein erster Song, Anke?
Also ich gehe so ein bisschen chronologisch vor, habe ich mir überlegt. Und zwar habe ich Musik ausgesucht, die ich in bestimmten Phasen meines Lebens relativ viel gehört habe. Ich fange an mit The Streets und Weak Become Heroes. Hast du Gefühle, wenn du The Streets hörst?
Ja, auf jeden Fall. Habe ich auch eine lange Zeit lang viel gehört.
Bei mir war das tatsächlich so, also dieser Song Weak Become Heroes, der ist auf dem ersten Album von The Streets drauf. Und das heißt Original Pirate Material. Mhm. Und das ist 2002 rausgekommen. Und ich bin 86 geboren. Das heißt, da war ich
16,
oder nicht?
Ja.
Genau. Und das war für mich wirklich so, dass ich das erste Mal so richtig doll ernsthaft Musik gehört habe, im Sinne von, dass ich diese Platte wirklich, ich glaube, ich kann die auch immer noch mitsprechen. Also ich habe natürlich davor auch Musik gehört, ich bin davor auch auf Konzerte gegangen oder so, aber das war das erste Mal, dass mich so ein Album so geflasht hat, dass ich gedacht habe, ich will das komplett durchdringen, ich will alles davon raffen. Und ich habe Streets auch schon richtig häufig live gesehen, Ja. Also der Kopf hinter The Streets ist Mike Skinner. Der Typ kommt aus London. Und der hat eigentlich fast mit so die erste Rutsche Grime groß gemacht, würde ich jetzt sagen. Korrigiere mich, wenn ich das falsch erkläre.
Das war ja irgendwie Garage, glaube ich, eigentlich eher. Grime kam, glaube ich, tatsächlich erst so ein bisschen später. Aber er hat auf jeden Fall, würde ich jetzt mal behaupten, UK-Rap in die Mainstream-Medien gebracht. Also ich glaube, UK-Rap war vorher tatsächlich nicht wirklich sichtbar.
Und das ist ein Album, was extrem gut gealtert ist, finde ich. Mike Skinner zwischendurch nicht so. Also danach, der hat danach noch zwei sehr großartige Alben gemacht, finde ich. Mit A Grand Don't Come For Free und The Hardest Way to Make an Easy Living. Der hat auch immer gutes Albumtitel gehabt, finde ich.
Ja, das stimmt.
Und dann war es so ein bisschen, dass ich so dachte, jetzt hat er sich selber über, jetzt hat er alles andere über und will eigentlich nur noch auf der Bühne saufen. Und hat er auch sehr lange Pause gemacht. Und ist, ich glaube, 2018 das erste Mal wieder zurückgekommen, hat so ein paar ganz kleine Konzerte gespielt und 2019 dann sogar eine richtige Tour.
Ja, ich habe den
da
letztes,
bin ich hier nach Amsterdam gefahren.
Letztes Jahr habe ich den zum ersten Mal live gesehen und es war wirklich
echt
wie eine Erleuchtung, ja. Das war auf einem Festival irgendwo im Rhein-Main-Gebiet, glaube ich sogar. Und da hatte er, glaube ich, eigentlich auch gar nicht so richtig Bock am Anfang auf die Show. Hat zumindest den Eindruck gemacht, weil die Leute aber auch alle einen krassen Stock im Arsch hatten. Das war so ein, man würde sagen, Liebhaberfestival in der Musikbranche, aber im Grunde genommen sind es einfach nur Hipster, die lieber über Musik reden, als Musik zu hören, also ungefähr so wie wir hier. Und
die sich distinguiert fühlen, weil sie keinen Bierbong mehr trinken, sondern lauwarmen Weißwein.
Genau, exakt so. Und die Stimmung war dementsprechend und dann hat er innerhalb von einer Stunde da wirklich einen Hexenkessel draus gemacht. Leute haben ihn dann auf Händen einmal durch dieses Zelt getragen und so. Das war ziemlich geil. Also hat mich tatsächlich viel mehr umgehauen, als ich vorher gedacht hätte oder für möglich gehalten hätte. Also alle, die gesagt haben, The Streets Live ist unfassbar gut, hatten recht. Soll ich mal zu meinem ersten Song kommen?
Sehr gerne.
Ich
finde es auch gut, dass du bei meinem Track das letzte Wort hattest.
Ja, ist doch okay. Ist ja ein Gespräch, Anke.
Ich bin froh, dass du mir das nochmal erklärst.
Ein Gespräch ist geben und nehmen.
Ja, dann gib doch mal deinen ersten Song.
Ich habe als erstes hier auf der Liste von Arcade Fire My Body is a Cage, weil ich den Song vielleicht also so oft gehört habe wie keinen anderen Song. Könnte gut sein. Als ich den entdeckt habe, den Song, habe ich in einem Büro gearbeitet damals, in jungen Jahren, und habe, nachdem ich den Song entdeckt habe, wirklich, ich glaube, 2 Wochen lang diesen Song auf Repeat gehört. Also mindestens 8 Stunden am Tag. Ich finde den Song einfach großartig. Ich weiß über die Band nichts. Ich weiß, habe andere Songs von denen gehört, fand ich nicht so krass. Also konnte ich mich einfach irgendwie nicht so mit verbinden. Aber diesen Song, der ist auch wirklich schwer zu beschreiben. Das ist ein Song, den man tatsächlich irgendwie einfach einmal von vorne bis hinten hören muss, um zu kapieren, was das ist irgendwie. Viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, zu dem Song tatsächlich. Auch nicht zu der Band.
Für mich sind Arcade Fire so eine, ich hatte eine Phase in meinem Leben, da war ich sehr viel in der Indie-Disco. Da werde ich auch nachher noch drüber reden.
Mhm.
Und da sind Arcade Fire ja immer sehr gerne gesehen.
Das stimmt.
Also ich glaube, es haben schon viele Indie-Mädchen mit Indie-Jungs zu Arcade Fire rumgeknutscht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sie mehrmals schon live gesehen habe. Ich habe sie auf jeden Fall einmal live gesehen. Das war ein tolles Konzert in einem total unangemessenen Rahmen. Also das war so irgendwie so ein ganz komisches Konzertgelände. Das war ein Open Air und das ist dann nach hinten so ausgefadet. Und deswegen konnte man ab irgendeinem Punkt die Leute am Bierstand lauter hören als die Band. Das war ein bisschen schade, muss ich sagen. Das war meine Arcade Fire Geschichte. Mein nächster Song ist Midnight in a Perfect World von DJ Shadow.
Bei DJ Shadow kann ich mir tatsächlich, also kenne ich glaube keinen einzigen Songtitel.
Ja, wenn du den Song hörst, kennst du den auf jeden Fall. Der war auf diesem Introducing Album drauf.
Ja.
Das ist 96 rausgekommen, aber ich habe das erst so 2001, 2002 gehört, so als ich 15, 16, 17 war. Und dieses Album ist deswegen so crazy, weil das wirklich fast komplett nur aus Samples besteht. Fast alles, was auf diesem Album drauf ist, ist verhackt, stückt aus irgendwelchen alten Songs und das finde ich ziemlich, ziemlich crazy. Ich habe diesen Song gehört, als ich so meine jugendlich melodramatische Phase hatte, als ich so auf dem Dorf saß und mich unverstanden gefühlt habe mit den einzigen drei Freunden, die ich da hatte im Kinderzimmer.
Waren die echt die Freunde oder waren das so ausgedachte?
Ja, die waren wirklich echt. Es waren wirkliche Freunde.
Und habt ihr gekifft?
Ich sag mal, meine Eltern wohnen 5 Kilometer von Holland entfernt.
Ja.
Und wir saßen gerne auf meinem Fensterbrett und ich fand es damals schon bemerkenswert, dass meine Eltern wirklich abends nie reingekommen sind und gefragt haben, was wir da eigentlich den ganzen Abend machen. Das finde ich gut. Danke Mama und Papa auch.
Scheint ja nicht geschadet zu haben.
Ja, dazu haben wir gerne DJ Shadow gehört. Ich erinnere mich sogar an ein Silvesterfest, wo wir dann, weil wenn man so in dieser melodramatischen Jugendphase ist, wo man sich die ganze Zeit vorkommt wie in seinem eigenen Musikvideo, dann muss man ja auch zu allem den perfekten Soundtrack haben. Mhm. Und wir haben ein Silvesterfest da gefeiert und da haben wir dann bestimmt, dass dieser Song natürlich um 0 Uhr läuft, wegen Midnight in a Perfect World.
Okay.
Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es damals, jetzt klinge ich, als wäre ich 87, dass damals noch keine sozialen Medien gab, in denen ich mich hätte exponieren können.
Ich überlege gerade, ob ich aus der Zeit auch einen Song in der Liste habe.
Hattest du auch eine melodramatische Jugend?
Ja, mit Sicherheit auch, aber ich habe das gut mit Rauschmitteln übertönt. Ich habe auf jeden Fall einen Song von LP hier auf der Liste. The Overly Dramatic Truth vom Album I'll Sleep When You're Dead. Das war nicht das Album, was mich an ihm am meisten geprägt hat, aber er hat leider in den Streamingdiensten nicht all seine Musik verfügbar. Also die Musik von ihm hat mich tatsächlich auch so zu der Zeit, ja so 2002, 2003 rum, da war ich dann zwar volljährig, aber gefühlt war das auch ungefähr noch die gleiche Zeit wie mit 16. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Musik gehört, die er produziert hat oder bei der er mitgewirkt hat. Und alles, was er so mitgeschwemmt hat zu der Zeit, also New Yorker, Underground-Rap, sehr düster, sehr verkopft und oft sehr wenig melodisch. Der Song jetzt ist ein bisschen melodischer, das ist einer seiner späteren Songs und die waren dann meistens schon ein bisschen mehr balladig, sage ich mal, ja. Das ist ein sehr schöner Song, finde ich. Den mag ich sehr gerne. LP habe ich auch ein paar Mal live gesehen. Aber ich glaube, darüber reden wir nochmal in einer gesonderten Folge, weil ich ja weiß, dass du großer Run the Jewels-Fan bist. Du hast
ja
viel mit Wasser jetzt zu tun. In dieser ersten Folge hast du viel mit Wasser zu tun.
Ey, ganz ehrlich. Ja, weißt du, was das Gute ist? Du musst es gar nicht thematisieren, weil wenn du redest und ich mir einschenke, dann ziehe ich einfach nachträglich mein Mikro runter. Aber ich finde es schön, dass du die Chance nutzt, mich ein bisschen vorzuführen. Ich nehme einen Schluck.
Lass
hier,
das
warte.
Mal ruhig drinnen, Plätscher und so.
Ah, das. Guck mal, jetzt ist mein Mund wieder richtig schön, dass ich nicht mehr schmatze und dass man mir gerne zuhören mag.
So meinst du?
Ich hasse das, wenn man Leuten zuhören muss und man denkt, trink doch einfach mal einen Schluck und dann kannst du weiterreden.
Ja, ich habe das gerade mal demonstriert, während du geredet hast.
Ja, da bin ich froh drum.
Okay, also wir machen, auf jeden Fall werden wir in einer anderen Folge nochmal eindringlicher über Run the Jewels und auch LP sprechen.
Und dann auch mal richtig erklären, wer LP ist, außer New Yorker Underground Rap.
Sehr gerne.
Guck mal, wir sind schon, krass, wir sind schon bei der Halbzeit. Das geht richtig fix heute hier. Nicht, dass wir sogar 7 Songs schaffen, dann komme ich aber dann denke ich mir einfach spontan was aus. Ich bin dran mit Song Nummer 4 von 6 und da habe ich Jeans Team mit Das Zelt. Ich bin froh, dass du jetzt mal getrunken hast, einen richtig großen Schluck, Jessen.
Ne, das hört man nicht. Ich kann lautlos trinken. Das ist so laut gewesen gerade.
Ich glaube, dass du das viel doller. Ich finde es toll, wie du immer sagst. Ich glaube, dass du das viel doller hörst, weil.
Aber es kann sein, dass ich das lauter höre, als es der Hörer am Ende hört.
Ja, natürlich, weil guck mal hier. Da bist du.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich bin gespannt. Wenn man es hört, dann macht es bitte richtig laut. So, dein Song ist ja das Zelt von The Jeans.
Nee, nee, gar nicht. Mein Song ist das Zelt vom Jeans-Team.
Jeans-Team, wie die Hosen. Okay, ich google das jetzt nicht. Kannst du mir kurz erklären, wie die aussehen, wie das Jeans-Team aussieht? Ohne zu googeln, weißt du das nicht?
Doch, das sind zwei Typen, die kommen entweder aus Berlin oder Hamburg. Da möchte ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Und ich würde sagen, man kann die zusammenfassen als zwei blasse Männer mit Brille und Seitenscheitel.
Einer hat bitte einen Oberlippenbart.
Das kann ich dir nicht sagen, das müsstest du jetzt gucken.
Erzähl mal ein bisschen was über die. Ich versuche nebenbei rauszufinden, ob einer einen Oberlippenbart hat.
Ich kann tatsächlich über die Band gar nicht so viel sagen, außer dass ich die verhältnismäßig häufig gesehen habe auf Festivals, weil ich vor allen Dingen diesen Song auch gehört habe in so einer Phase, wo ich sehr viel auf Festivals unterwegs war, also als Besucherin, immer in einer ganz bestimmten Freundeskonstellation. Das war so 2006 bis vielleicht 2009 oder 10 oder so. Und das war eine sehr wilde, sehr feierwütige Festivalphase und da lief unter anderem das Jeans-Team. Das steht für mich voll stellvertretend, dieser Song für diese Phase, wo wir, glaube ich, die Leute waren, die die anderen Besucher auf dem Festival genervt haben, weil sie nachts nicht schlafen konnten wegen uns.
Ist das Elektropop?
Ja.
Okay.
Also dazu kann man auch so neonfarbige American Apparel Schals tragen.
Also die haben auf jeden Fall, die haben keine Schnorrer, habe ich gerade geguckt, oder Schnauzer.
Die sehen aber ein bisschen so aus, als könnten die, jetzt hätten die so mal angefangen an der Kunsthochschule zu studieren, aber hätte dann doch nicht geklappt.
Ja, also eigentlich sehen die aus wie alle meine Studionachbarn hier in Berlin, muss man tatsächlich sagen. Okay, das Zelt vom Jeans-Team.
Falls ihr euch jetzt fragt, was passiert hier gerade, ich erkläre es euch gerne. Hier ist Anke, ich produziere gerade die Folge. Und habe leider festgestellt, ich habe mich nicht ganz so gut vorbereitet, zumindest in Teilen wie Jessin. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass es das Zelt vom Jeans-Team überhaupt nicht zum Streamen gibt. Das ist natürlich, sagen wir mal, so mittelerfolgreich gelaufen dafür, dass wir gerade die ganze Zeit darüber gequatscht haben. Ich habe euch aber einen Link zu dem Song in den Beschreibungstext gepackt. Das heißt, ihr könnt den Song trotzdem anhören, wenn ihr wollt, über diesen Link. Der ist leider doch nicht auf der Playlist. Und als Ersatz fürs Jeans-Team packe ich jetzt einfach Mediengruppe Telecommander mit Commander auf die Playlist, weil das ehrlich gesagt in dieselbe Phase reinfällt und auch vom Vibe ziemlich ähnlich ist wie das Zelt vom Jeans-Team. Deswegen überlegt euch doch einfach, ob ihr Mediengruppe Telecommander jetzt hört oder das Jeans-Team. Es ist mir, hoffe ich, eine Lehre, dass ich demnächst vorher einfach mal nachgucke, was es so zum Streamen gibt. Das Jessin ja schon mit gutem Beispiel vorangegangen. Vielen Dank dafür. Ist aber auch ganz schön, dass ich einfach jetzt hier so ein bisschen rumschnabeln kann, ohne dass mir jemand reingrätschen kann oder mich dafür schämt, dass ich einen Schluck Wasser nehme. Aber jetzt geht's auf jeden Fall wieder rein, weiter in die ganz normale Folge.
Ich mache jetzt einen Klassiker und öffne damit das Fass der Kindheit. Und zwar Dirty Diana von Michael Jackson. Weil ich als Kind riesen Michael Jackson Fan war und Michael Jackson die erste Wahrnehmung von Musik so als, das wird von einem Künstler gemacht, für mich war, als irgendwie Ausdruck einer Person. Und dann war natürlich Michael Jackson als Ganzes auch noch so ein Megastar und so eine, eigentlich eine komplette Entertainment-Industrie. Was natürlich als Kind mega geil ist, das ist ja so wie Disney heute oder so.
Konntest du das damals so verstehen, dass dieser Typ so ein Megastar ist?
Ja, das auf jeden Fall. Das war schon krass, weil der hatte ja dann irgendwie Filme, also im Prinzip ist ja dieses Thriller-Musikvideo schon ein Film gewesen als Kind. Und dann gab es noch diesen Moonwalker-Film und diese unfassbaren Konzerte und der fliegt mit dem Jetpack über das Publikum und so. Also das war schon auch als Kind hat man schon gecheckt, da ist irgendwie, der kommt von einem anderen Planeten und wird auch so behandelt. Das hat man irgendwie auch schon gemerkt. Und ich habe dann natürlich auch als Kind noch mitbekommen oder dann so als junger Jugendlicher, dass es dann natürlich auch diesen Skandal gab und so. Aber das habe ich dann einfach alles ausgeblendet. Ich bin auch ab einem Punkt, hat mich die Musik dann auch nicht mehr so interessiert, die neuere, die er gemacht hat, aber bis inklusive Dangerous war ich noch voll drinne. Und ja, Dirty Diana fand ich irgendwie damals schon das Video richtig geil, aber ich fand vor allem auch diesen Song so krass, weil ich überhaupt nicht kapiert habe, was das für Musik ist, weil das so ganz untypisch klang. Und ich finde den Song auch immer noch ziemlich geil. Ja, deswegen ausgerechnet Dirty Diana von Michael Jackson. Was hast denn du in deiner Kindheit gehört? Hast du noch was von deiner Kindheit drauf? Oder hast du gar nicht so eine frühe Musikerinnerung?
Also ich habe in meiner Kindheit relativ random, ehrlich gesagt, sowas gehört wie Boygroups und DJ Bobo.
Mhm.
Das habe ich jetzt mal nicht mitgenommen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das mich irgendwie so krass geprägt hat. Ich bin irgendwie bei Michael Jackson gar nicht so im Thema, im Sinne von, der spielt für mich nicht so eine krasse emotionale Rolle wie für dich. Also so, ich erkenne natürlich den Wert, an den Michael Jackson für die Popmusik hat oder so. Und erinnere mich auch tatsächlich noch sehr bildlich daran, wie er den Earth-Song in Wetten, dass performt hat und so. Ich glaube, die Erinnerung, die ich an Michael Jackson habe, die für mich quasi am meisten gefühlsbeladen ist, war, dass in der Nacht, als Michael Jackson gestorben ist, da war ich abends auf so einer Lesung in so einem kleinen Laden. Das war in Köln noch. Ich habe früher mal in Köln gewohnt. Dann machte das so langsam die Runde und am Anfang konnte das keiner so richtig glauben. So, was? Nee, das kann doch nicht sein, dass der gestorben ist und so. Und dann setzte so eine allgemeine Bestürzung ein in diesem Laden, und der Laden hat dann aber irgendwann zugemacht, und dann sind wir in so eine relativ schäbige Kneipe gegangen, die eigentlich gerade zumachen wollte. Wir waren aber so 15 Leute und dann haben wir gesagt, sie können jetzt noch nicht zumachen, weil Michael Jackson ist gestorben. Das konnte der Typ an der Bar überhaupt nicht glauben. Wir haben es ihm dann aber glaubhaft gemacht, und dann hat er gesagt, okay, dann lässt er auf und spielt nur noch Michael Jackson. Und dann wurde es noch eine sehr lange Nacht, um es mal so zu sagen. Das ist meine lebhafteste Michael Jackson-Erinnerung.
Okay, krass. Ich kann mich daran erinnern, dass er gestorben ist, aber ich habe zu der Zeit viel gekifft, deswegen weiß ich nicht so wirklich, was ich zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Ich weiß noch, dass es auf jeden Fall surreal war und die ganze Welt ja gefühlt auch das nicht glauben wollte.
Es war auf jeden Fall so, dass man so dachte, das hört sich an wie was eine Nachricht sein könnte, aber das ist irgendwie so weit weg, als wäre es was aus den Nachrichten. Ergibt das Sinn?
Ja.
Ich habe auch einen Klassiker, den ich aber nicht gehört habe, als er quasi aktuell war, der Song. Ich habe MC Light und Missy Elliott mit Cold Rock a Party. Hast du den im Ohr?
Boah, nee, tatsächlich nicht. Also kennen wahrscheinlich alle Missy Elliott Hits, aber den habe ich nicht im Ohr.
Den Song kennst du auf jeden Fall. I rocks the party that rocks the body.
Ach so, ja, doch. Ja, klar. Da war Missy Elliott mit drauf.
Ich hoffe, ich erzähle keinen Scheiß, aber ich bin mir relativ sicher. Ich habe den Song, ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, welches Jahr es genau war, irgendwann zwischen 2007 und 2009 relativ häufig tatsächlich aufgelegt. Ich hatte eine sehr kurze Karriere als DJ. Fand das immer wahnsinnig anstrengend aufzulegen. Also ich habe manchmal in so Kneipen aufgelegt, das ist ja egal. Aber ich war damals im Kölner Hochschulradio aktiv, und da durften wir mal einmal im Monat im Club, in so einem Club in Köln, eine Party hosten. Und da habe ich dann zusammen mit einer Freundin öfter aufgelegt, und ich fand das immer wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig stressig, weil die ersten zwei Stunden waren so, fuck, es kommt bestimmt keiner. Dann war es, fuck, es finden bestimmt alle die Musik voll schrecklich. Und dann war die Tanzfläche voll, und dann war es so, oh, jetzt beim nächsten Song gehen bestimmt alle runter, bis man dann irgendwann genug Wodka-Soda getrunken hatte, dass es einem egal war. Und an dem Punkt, wo der Sweet Spot war, wo es so eine Stunde lang, wo man einfach selber am meisten gefeiert hat, sich selber, weil man diese Musik auflegt, habe ich dann gerne Cold Rocker Party aufgelegt. Mit meinen schäbigen Auflegeskills.
Wie hast du dich als DJ genannt?
Ich hatte keinen richtigen Namen.
Ach so, okay, ich dachte, ihr hattet irgendeinen coolen Namen.
Mit coolen Namen habe ich erst beim Stammtisch Stereo angefangen.
Okay, verstehe.
Genau, aber da lief gerne Missy Elliott und MC Light und Cold Rock a Party. Den kann man immer noch gut auflegen, glaube ich. Ich bin froh, dass ich nicht mehr auflege, seit 10 Jahren oder so.
Ich habe auch mal aufgelegt, und ich fand es auch ziemlich schlimm, ehrlich gesagt.
Was fandst du daran schlimm?
Wenn man die Musik aufgelegt hat, die man mochte, fand das einfach niemand so geil. Ich habe dann halt so Underground-Rap-Zeug aufgelegt oder dann auch so Grime-Kram und so. Ja, ging den Leuten irgendwie nicht so gut rein. Ich war dann immer so der, der dann den Laden leer spielen durfte. Und das war irgendwie ziemlich deprimierend. Ja. Man hat sich dann vorher so voll viele Gedanken gemacht, was spiele ich jetzt und bla bla bla. Und dann waren da irgendwie, allerdings auch in einem Club, und dann halt irgendwie so 300 Leute oder so. Und dann macht man Dizzy Rascal an und danach Anti-Pop-Konsortium und am besten noch irgendwas von LP. Und dann waren alle auf einmal draußen rauchen.
Hast du Anti-Pop-Konsortium gesagt?
Ja.
Die Verbindung war bei dir gerade wieder ein bisschen schlecht, leider.
Kennst du die?
Ja, ich kenne die.
Ach was.
Die haben so ein Album, das heißt Arrhythmia oder Arrhythmia oder sowas. Das liebe ich sehr doll.
Da können wir auch nochmal drüber reden. Da können wir in der Folge, wo wir auch über LP reden, können wir auch über Antipop reden.
Sehr, sehr gerne. Die haben einen Song, der heißt Ping Pong, der ist auf meiner Tischtennis-Playlist.
Ja, der ist auch hervorragend, der Song. Der hätte auch auf meiner Playlist jetzt landen können, aber stattdessen habe ich zum Beispiel noch Hardcore Vibes von Dune. Das steht stellvertretend für die Zeit, in der ich sehr viel Techno und Happy Hardcore gehört habe, als ich so 11 war oder so. Und wirklich alles davon irgendwie gefeiert habe und mir auch so die ganzen Techno-Raver-Magazine damals geballert habe, Raveline und so. Und mir alles über Drogen angelesen habe, Ecstasy und Pipapo. Dann habe ich die Mayday-Live-Übertragung geguckt und Love Parade Live-Übertragung und so Sachen.
Die Mayday in der Westfalenhalle in Dortmund. Es gibt, glaube ich, keinen unwürdigeren Rahmen für irgendeine Veranstaltung.
Kann gut sein. Ich war ja nicht vor Ort. Im Fernsehen, moderiert von Daisy D, sah das alles immer sehr gut aus. Ja, ich fand es auch wirklich voll schlimm, dass ich da nicht dabei sein konnte, weil ich offensichtlich noch zu jung war. Aber ich fand die Zeit irgendwie ziemlich abgefahren. Also, weil es gab auch außer mir niemanden, wie auch später beim Rap, hatte ich erstmal niemanden um mich, der das gefeiert hat oder der das gehört hat oder so. Das heißt, ich saß dann einfach alleine im Kinderzimmer, wenn niemand zu Hause war, wenn meine Eltern noch arbeiten waren und meine Schwester irgendwie, keine Ahnung, sich mit Freunden getroffen hat, dann habe ich einfach so laut wie möglich Techno-Mucke gepumpt. Aber halt immer schön mit Vocals.
Hast du auch auf den Text geachtet? Früher schon.
Ja, den konnte man oft nicht so richtig verstehen, weil es ja auch irgendwie meistens Deutsche waren, die dann Englisch gesungen haben und so. Es war ein bisschen furchtbar. Aber ich mag das echt tatsächlich immer noch sehr gerne. Ich höre mir manchmal noch so Hardcore-Sachen an und Spotify spielt dann auch als Belohnung spielt Spotify das dann auch immer so in meine Playlisten rein. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Also so wirklich so richtig, richtig Hardcore-Baller-Techno.
Ja, also so diesen so Mellow House und sowas, keine Ahnung. Da habe ich tatsächlich gar keine Connection, aber wenn es hart wird, wenn es richtig hart wird,
okay.
Wenn ich öffnet sich ein kleines Teenager-Herz in mir.
Das heißt, nicht nur bei Hip-Hop stehst du auf sperrige Sachen manchmal, sondern auch so bei elektronischer Musik.
Ja, es hängt bestimmt auch zusammen, nehme ich an. Ja. Was hast du denn noch für die Liste?
Das wird jetzt eine peinliche, vielleicht aber auch ein bisschen eine lustige Geschichte. Ich habe für die Liste Charlie XCX und Troye Sivan. Der Song heißt 1999 und den habe ich draufgepackt, weil ich dachte, vielleicht erzähle ich einfach mal eine richtig unangenehme Geschichte von meiner Arbeit. Boah, jetzt knurrt mein Magen so laut, das ist ja richtig peinlich. Ich fühle mich wie in so einer Vorlesung, wenn irgendwie so...
Wie ist das in einer Vorlesung, wenn einem da der Magen knurrt?
Dann versucht man, also ich habe dann immer so, jetzt kommt wieder so ein Magenknurren. Ich mache irgendwas, was raschelt. Ja, cool. Das ist halt natürlich ein bisschen lustig für alle Umliegenden und total peinlich, wenn es halt super still ist und dein eigener Magen knurrt so unfassbar laut, dass du denkst, ja, das ist auf jeden Fall jetzt lauter als alle Wortmeldungen, die ich bisher im Semester so von mir gegeben habe. Ciao.
Kommt dann jemand so an und reicht hier ein Pickup?
Das sind die ersten 10.000 Euro, die wir hier mit diesem Podcast verdienen, ne?
Ja.
Was du das Wort gerade gesagt hast.
Ja.
Ich habe an der Uni ehrlich gesagt nicht so viele Freunde gehabt. Das ist nicht so traurig, wie es sich jetzt anhört.
Klingt mega traurig tatsächlich.
Nee, also sagen wir mal so, ich habe mich in diesem universitären Kontext nicht sehr wohl gefühlt. Ich fand viele Leute ziemlich schrecklich da. Und ich weiß auch nicht, irgendwie diese ganzen Akademikerinnen und Akademiker und so, ich habe keine Ahnung, so Florian und Lisa, die irgendwie schon Fernleihe für die erste Hausarbeit machen, da habe ich mich ehrlich gesagt nicht so gesehen und deswegen habe ich mit den Leuten in der Uni ehrlich gesagt nicht so viel zu tun gehabt, deswegen hat mir keiner Schokolade gegeben. Das war aber auch okay, weil ich hätte denen ja auch keine Schokolade gegeben.
Was bedeutet das Fernleihe für die erste Hausarbeit?
Fernleihe ist, wenn du ein Buch dir ausleihen willst, was nicht in der Bibliothek vor Ort ist, sondern du das über die Fernleihe aus einer anderen Bibliothek bestellst, was man sicher auch mal machen kann. Aber das muss man jetzt ehrlich gesagt nicht in der ersten Hausarbeit machen, die man überhaupt schreibt.
Das haben Streber gemacht.
Florian und Lisa haben das gemacht.
Aber die hatten bestimmt immer eine Stulle vorher vor der Vorlesung gegessen. Deren Magen hat wahrscheinlich nicht so laut geknurrt.
Ja, und die sind dann auch danach zusammen in die Mensa gegangen. Deswegen war das überhaupt nicht so schlimm, dass denen der Magen geknurrt hat, falls es doch passiert ist. Die haben sich dann wissend angeguckt und haben sich schon darauf gefreut, dass sie Nudeln mit Rahmsoße gleich von so einem traurigen grauen Tablett essen können.
Mit geschnetzeltem.
Ja, von sehr traurigen Puten.
Und wie hat, was hatte jetzt, achso, nee, wir kamen über deinen Magenknurren drauf. Eigentlich hattest du Charlie X, wie heißt die nochmal? XIX?
Ja, genau, also Charlie XIX und Troye Sivan hatte ich mit 1999, weil ich dachte, ich erzähle so eine kleine unangenehme Geschichte auch mal, weil Menschen mögen das ja, wenn sie zusammen mit Leuten cringen können. Und dann hat mein Magen geknurrt.
Jetzt bin ich gespannt, was ist. Eine unangenehme Geschichte in deinem Maßstab. Erzähl.
Also Charlie XCX ist eine Sängerin, die kommt aus Großbritannien. Und also das ist wichtig, die Vorgeschichte für die Geschichte, die danach kommt. Und ich finde die ganz interessant, weil die mal kurz auf dem Weg war, so relativ im Mainstream bekannt zu werden. Die hatte auch mal vor ein paar Jahren zum Dschungelcamp den Titelsong. Break the Rules hieß der. Und dann hat das aber mit dem Mainstream, zumindest so in Deutschland und USA, glaube ich, auch nicht so richtig geklappt. Aber die hat trotzdem weiter in diesem Pop-Kontext hat die existiert und hat aber gleichzeitig angefangen, super abgefahrene Sachen zu machen. Teilweise mega experimentelle Musik, aber irgendwie immer noch poppig. Und die war mit Taylor Swift zum Beispiel auch auf Tour. Also da hat sie dann wieder dieses mainstreamige Ding bedient. Und hat aber zum Beispiel am selben Abend, wo sie im Vorprogramm von Taylor Swift gespielt hat, total kleine Clubshows gespielt, wo sie dann ihren ganzen abgefahrenen Kram performt hat. Die ist auch total so in der LGBTQ-Szene unterwegs und macht da super viel. Und die ist, finde ich, schon eine sehr interessante Künstlerin. So, und jetzt kommen wir zu der unangenehmen Geschichte. Ich hatte mal ein Interview mit der und das war gar nicht mal, das lief gar nicht mal so gut. Ich hatte richtig Bock, die zu treffen, weil ich so dachte, ey, es ist eine coole, interessante Frau. Ich habe viele Fragen an die und ich versuche schon auch in Interviews nicht einfach nur so Standardfragen runterzurattern, die halt jeder so stellt, sondern ne, ich versuche schon mit Menschen dann zu sprechen. Und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Wir hatten einfach überhaupt keinen Vibe. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Das kann man ja auch einfach nicht beeinflussen, ob man mit Menschen halt einen Vibe hat oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob sie müde war, ob sie mich kacke fand, ob sie meine Fragen kacke fand. Vielleicht kam auch noch dazu, dass sie während des Interviews gefilmt wurde. Dann hat sie aber die ganze Zeit ihre Hand so runtergemacht, dass man sie nicht filmen konnte, wodurch wir uns dann gegenseitig nicht angucken konnten und so. Und das war so ein Interview, wo ich nach 5 Minuten so dachte so, ja, können wir jetzt auch ehrlich gesagt lassen, weil wir bekommen ja überhaupt kein Gespräch hin. Das war irgendwie sehr unangenehm, weil ich in dem Moment das Gefühl hatte, ich kann da irgendwie nichts gegen machen, weil die hat halt aus irgendeinem Grund kommt nichts aus der raus und die antwortet sogar auf offene Fragen mit Ja oder Nein.
Mhm.
Dann habe ich halt einfach angefangen, die Standardfragen runterzurattern, wo sie dann ihre Standardantworten drauf gegeben hat, was dann irgendwie okay war. Aber glaube ich, am Ende keiner von uns beiden dachte, das war ein cooles Gespräch, habe Bock, mit deren Podcast zu starten.
Okay, aber da kommt jetzt keine Pointe mehr.
Nö, das war's. Das war die unangenehme Geschichte. Also.
Achso, die unangenehme Geschichte war einfach, dass du ein schlechtes Interview mit ihr geführt hast.
Ja, beziehungsweise das ist halt einfach so ein, das ist einfach so, also du kennst es gegebenenfalls ja von der anderen Seite, dass man manchmal so Gespräche führt, wo man einfach so denkt, so ja, wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Oder nicht? Das war eine Frage, Jesse.
Nee, ich dachte, du baust so lange auf, weil du dann sie mit dem falschen Namen angesprochen hast zum Beispiel. Oder ihre Managerin für die Künstlerin gehalten hättest oder irgendwie sowas.
Nee, aber das war einfach so eine, kennst du nicht sowas auch?
Doch.
Dass du dir denkst, eigentlich ist alles okay, aber irgendwie läuft's nicht?
Kenne ich auch. Aber ich will jetzt niemanden in Verlegenheit bringen, der mich schon mal interviewt hat, wo es nicht so gut lief. Ich musste zum Glück noch nie jemanden interviewen. Das ist jetzt das erste Mal.
Dass du jemanden interviewst?
Ja.
Hast du das Gefühl, das ist ein Interview hier?
Ja, aber es läuft irgendwie nicht so richtig gut. Ich dachte, da kommt so eine richtig unangenehme Lachergeschichte. Jetzt war's aber.
Ja, die unangenehme Lachergeschichte, die lieferst du ja jetzt, die unangenehme cringy Situation.
Ja, entschuldige.
Es war schon das erste Aufflammen eines leisen Konflikts. Ich habe aber auch bei dir das Gefühl, dass ich habe dir schon ein paar Sachen erzählt off the record, die ich unangenehm fand, und da hast du gesagt, das ist doch gar nicht unangenehm.
Ja, aber das ist ja auch sehr wirklich immer, man steckt halt nicht drin. Und dann gibt es so Sachen, die sind für jeden Betrachter unangenehm. Ich glaube, ein Interview, was nicht so gut lief, ist wahrscheinlich für dich wesentlich unangenehmer, für jeden, der dabei war oder es gehört hat.
Okay, also meinst du, beim nächsten Mal muss ich mir dramatischere Geschichten aussuchen?
Ja, dann, du kannst sie noch so ausschmücken. Dann kannst du so sagen, und dann lief dir der Schweiß und irgendwie dir ist auch schlecht geworden und du dachtest, du müsstest dich jetzt gleich übergeben oder so. Ich weiß es nicht.
Ich habe tatsächlich überlegt, zwischendurch, ob ich sie frage, ob wir es einfach lassen sollen.
Das hättest du mal machen sollen.
Das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht.
Ja.
Ich nenne jetzt keine Namen.
Wieso?
Aber du hast gerade gesagt, dass du niemanden schlecht machen willst und umgekehrt will ich das jetzt auch nicht unbedingt. Das war auf jeden Fall auf einem großen deutschen Hip-Hop-Festival und es waren auf jeden Fall Substanzen im Spiel. Ich habe keine Ahnung, also meinerseits waren keine Substanzen im Spiel, aber von der Person, die gegenüber mir saß, die hatte so einen 360-Grad-Blick. Und da habe ich nach 2 Minuten gesagt, du, komm, mach dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, du kriegst deinen Auftritt hin. Das wird hier gar nichts mehr.
Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern, Anke. Beim Splash 2015. Das weiß ich nicht mehr.
Oh, das wäre so unfassbar creepy. Oh, das wäre ja, ach, ja, nee.
Na gut, aber jetzt hast du ja wieder den Bogen zum Rap bekommen. Ich habe hab hier noch einen Rap-Song drauf von Moses Pelham, Schnaps für alle. Wer mich ein bisschen verfolgt, hat wahrscheinlich, ist wahrscheinlich schon ein bisschen genervt davon, wie oft ich betone, wie wichtig Moses Pelham für mich und meine Musik war. Ich kürze es deswegen auch einfach ab, aber er war der Grund, warum ich angefangen habe zu rappen und auch ein Stück weit, warum ich angefangen habe, Rap zu hören, muss man sagen. Und da war ich sehr jung, da habe ich das Rödel im Hartreim-Projekt für mich entdeckt und dann später eben auch vor allem sein erstes Solo-Album Geteiltes Leid wirklich in mich aufgesogen und bin seitdem immer noch großer Fan und Verehrer und hatte auch das Erlebnis haben zu dürfen, ihn kennenzulernen und das war cool, das war richtig cool.
In welchem Rahmen war das?
Nach einem Konzert von ihm, wo wir uns dann im Backstage getroffen haben und das arrangiert wurde, dass ich ihn da kennenlernen kann. Und dann hat er, wie ich es eigentlich erwartet habe und wie dieser Song es auch beschreibt, einfach gemerkt, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Also was heißt ein bisschen? Ich war wirklich ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Und das war vor letztes Jahr erst. Also das war wirklich das einzige Mal, glaube ich, dass ich so richtig starstruck war und kein Wort rausbekommen habe. Das habe ich ihm dann aber auch direkt gesagt. Und dann hat er schlauerweise sofort den Schnaps rangeholt und dann haben wir ein bisschen getrunken und dann haben wir uns 2 Stunden lang sehr gut unterhalten. Genau. Und deswegen dann jetzt hier den Song Schnaps für alle.
Ich traue mich gar nichts zu sagen zu deiner schönen Geschichte.
Ist auch nicht schlimm. Eigentlich wie deine Charlie XCX-Geschichte, nur nicht so wahnsinnig unangenehm.
Also, Das finde ich aber tatsächlich spannend und auch irgendwie ganz schön. Also ich finde manchmal Begegnungen mit Menschen total anstrengend, positiv wie negativ, also im Sinne von fordernd. Und bei Interviews oder wenn man halt neue Leute kennenlernt oder so, dann habe ich persönlich, verunsichert mich das sehr, dass man halt vorher eigentlich nichts machen kann. Also man kann sich ja auf ein Gespräch noch so gut vorbereiten, man kann sich auf ein Interview noch so gut vorbereiten. Man kann am Ende nichts dagegen machen, ob es ein gutes oder ein Scheißgespräch wird, weil entweder man vibet halt oder man vibet halt nicht. So.
Ja.
Das finde ich irgendwie gleichzeitig total entspannt und gleichzeitig total anstrengend. Weil man halt irgendwie denkt, so, ja, man kann sich halt noch so gut vorbereiten und wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt einfach nicht, ne? Ja. Und ich freue mich für dich, dass es bei euch funktioniert hat, Yasin.
Dankeschön. Das ist voll nett, dass du das sagst.
Ich habe auch, das meinte ich tatsächlich ernst, obwohl ich ganz so dreckig gelacht habe.
Nee, ich weiß, ich finde es auch wirklich voll nett.
Ich weiß nicht, ob du das ernst meinst. Ich finde tatsächlich, Moses Pelham ist, das ist ja gar nicht so einfach, aber er ist in Würde im Rap gealtert, obwohl er zwischendurch auch, glaube ich, in der Jury, saß er in der Jury von Castingshows? Oder bilde ich mir das nur ein?
Nee, also Xavier Naidoo, ja, ich glaube eher nicht. Würde mich jetzt wundern.
Der hat, glaube ich, mal bei diesem Sing Mein Song oder sowas mitgemacht.
Ja, aber dieses Tausch, Songtausch oder wie es hieß.
Ja, ja, genau. Ja. Und obwohl der sogar bei sowas mitgemacht hat, denke ich irgendwie so, der hat es geschafft, dass man nicht denkt, jetzt reicht's auch mal langsam. Jetzt ist auch mal gut.
Nee.
Du hast doch jetzt, mach doch jetzt einfach irgendwas im Hintergrund. Sondern der ist echt irgendwie immer noch so, dass man denkt, cool, dass der noch da ist.
Darf ich eigentlich noch eine Frage stellen? Weil, also wir haben ja jetzt einfach nur so Songs runtergerattert, aber ich habe jetzt tatsächlich noch eine Frage an dich. Hast du mal gerappt? Das bedeutet ja.
Ja, das bedeutet, oh, da kriege ich sofort ganz dolles Herzklopfen, so schlimm und peinlich ist mir das.
Das ist doch mal eine gute Geschichte. Die fängt jetzt schon gut an. Oh, guck, siehst du, das Drama ist sofort am Start. Peinliches Herzklopfen.
Oh.
Du kriegst dich kaum noch ein vor Lachen.
Oh. Ja, ich lache gerade, weil kennst du das, wenn der Körper so als Übersprungshandlung so, wenn man so als Escape-Plan macht, glaube ich, gerade mein Zwerchfell einfach, dass es so zuckt, dass ich lachen muss vor lauter Peinlichkeit.
Mhm.
Um es mal so zu sagen, ja.
Sagen wir mal so, wie umfangreich ist das? Hast du in irgendeiner Projektwoche mal kurz 8 Zeilen gerappt oder hast du wirklich vielleicht mal einen Song aufgenommen und den dann auch so im Studio aufgenommen und hast dann vielleicht noch einen gemacht und so? Sprechen wir von einem Thema, womit man auch gegebenenfalls so eine halbe Sendung füllen kann?
Ja, da kann man auf jeden Fall gegebenenfalls eine halbe Sendung mitfüllen.
Okay, perfekt. Perfekt. Dann
belassen wir es bei dem hysterischen Lachen für heute und
dann heben wir uns das schön auf. Ich habe noch einen Rap-Song und dann hast du, glaube ich, noch einen Song.
Ja.
Und zwar habe ich noch von A$AP Rocky Canal Street von At Long Last A$AP von dem Album, weil ich den Song so gerne mag und weil ich, also ich meine, wir haben uns ja schon ein bisschen unterhalten, weil ich weiß, dass du A$AP Rocky auch magst und ich nicht wusste, ob du die anderen Rap-Sachen magst. Bei LP weiß ich es ja grob. Aber A$AP Rocky habe ich sehr spät erst entdeckt. Ich dachte immer, es wäre einfach so ein Trap-Rapper mit Gesichtstattoos, aber der ist echt fresh, habe ich dann festgestellt. Und habe auch genau dieses Album, dieses At Long Last A$AP, sehr, sehr, sehr viel hoch und runter gehört. Genau, und der Song Canal Street steht jetzt einfach mal stellvertretend dafür. So, ich wollte ja jetzt hier als Rapper dann auch nochmal so ein bisschen die Fahne hochhalten.
Okay, dann halte ich als Pop-Schlampe die Fahne am Ende nochmal hoch. Wobei, ja, doch, es ist schon Pop. Ich habe als letztes Rosalia, keine Ahnung, mit Malamente. Ich habe ganz lange überlegt, ob ich den Song nehme oder einen anderen, aber einen anderen nehme ich dann vielleicht irgendwann später nochmal, wenn wir hoffentlich nochmal über die reden. Ich finde die nämlich ganz, ganz großartig. Die kommt aus Katalonien, aus der Nähe von Barcelona und ich denke irgendwie die ganze Zeit, dass die mega jung ist, ist sie aber gar nicht, die ist 26 Und die hat tatsächlich, also die mischt so traditionellen Flamenco mit so Pop, mit R&B, teilweise auch so mit so trappig, hip-hopigeren Sachen. Und die hat tatsächlich aber Flamenco auch richtig gelernt und das merkt man auch total. Also das merkt man daran, wie die performt, das merkt man aber auch daran, wie die Songs arrangiert sind. Also die singt es auch nicht nur, sondern die produziert es auch, die arrangiert es auch und die schreibt die Songs auch selber. Und die ist für mich gerade wirklich so mit die coolste Frau im Pop. Die hat auch einen Grammy bekommen für das Album, auf dem der Song drauf ist. El Mal Querer heißt es, glaube ich. Mhm. Also wird es, glaube ich, ausgesprochen. Die macht auf jeden Fall, das war so eines der ersten Sachen, wo ich so dachte, krass, wenn ich mir die angucke, fühle ich mich auf jeden Fall richtig krass und cool, weil ich die so cool finde.
Das ist eine super Voraussetzung, um Fan zu werden. Minderwertigkeitskomplexe ausgelöst von einem Popstar.
Ja, geht so. Also ich würde jetzt nicht Minderwertigkeitskomplex, aber kennst du das nicht, wenn du so denkst, okay, bin ich so eine peinliche alte Person, wenn ich jetzt diese Musik feiere? Die so jemand, der sich die Kappe schief aufsetzt und sagt, hey, fellow kids.
Gute Frage eigentlich. Na, ich finde manchmal so Mucke von 18-Jährigen und so, die jetzt gerade rauskommt, cool. Aber ich merke dann halt, ah, okay, könnte sein Vater sein. Aber das macht, also es löst jetzt bei mir nicht unbedingt einen Konflikt aus, muss ich sagen. Glücklicherweise, aber das kommt vielleicht noch. Ich kenne das nur andersrum vor allem, dass dann halt Leute, die, also als ich noch etwas jünger war, Leute, die dann Rap gehört haben, die entweder zu alt oder zu spießig waren eigentlich für die Musik und dann versucht haben, genau, mit Kappe falsch aufsetzen und einer lustigen Handgeste da so eine Connection aufzubauen. Das ist natürlich sehr unangenehm, kennt wahrscheinlich auch jeder, der ein paar Jahre länger Rap hört, dieser Kai Pflaume-Move. Aber wegen Rosalia, die war auf diesem neuen Travis Scott-Album drauf, oder nicht? Was heißt Album? Diese EP, die da jetzt letztens rauskam, wo dieses Gang Gang auch drauf ist. Achso, ja genau, so Highest in the Room, so ein Remix davon. Da ist sie wohl mit drauf. Das ist die gleiche, nehme ich an, wenn die jetzt gerade Preise gewinnt.
Ja, ich glaube, also die haut auch gerade mega viele Sachen raus und hat irgendwie gefühlt in den letzten 2 Wochen 3 neue Songs rausgebracht. Ich war am Wochenende in München und da hatte ich so ein Erlebnis, was mir auf ganz komische Art so einen Erhellungsmoment beschert hat, im Gefühlten zumindest. Da geht es jetzt nicht um Rosalia, aber um dieses, ob man irgendwann zu alt ist und die Musik dann uncool macht, die man eigentlich hört, weil es so der Kai Pflaume-Effekt. Ich habe so ein Teenie-Mädchen gesehen, ey, lass sie 13 oder 14 oder 15 gewesen sein. Und die hatte Klamotten von Billie Eilish an und die sah auch aus wie Billie Eilish.
Macht Billie Eilish eigene Klamotten auch schon, oder was?
Also die hat auf jeden Fall Merch, sie hat auf jeden Fall ein T-Shirt an, wo Billie Eilish drauf stand. Und in dem Moment dachte ich so, ja klar, ey, eigentlich ist das, was Billie Eilish macht, Musik für dich und nicht für die ganzen erwachsenen Menschen, die sich gerade an ihr abarbeiten und Abhandlungen irgendwie darüber schreiben, wie Billie Eilish gerade die Popmusik verändert.
Mhm.
Also natürlich dürfen auch die Älteren das hören, aber ich dachte in dem Moment so, ja, ich wäre richtig angepisst anstelle von diesem Mädchen, das gerade eine Identifikationsfigur gefunden hat in Billie Eilish. Und dann kommen die ganzen alten Schweine und hören die Musik und gehen auf die Konzerte, wo man eigentlich nur seine Ruhe haben will.
Ja, stimmt, das irgendwie. Aber das haben das ist wahrscheinlich das Los eines musikalischen Genies. Es wird halt feuilletonisiert und so, ne? Auch wenn es vielleicht, die macht das ja, glaube ich, mit ihrem Bruder zusammen. Ich glaube, die machen einfach das, was sie cool finden. Und der Zufall will es, dass das gerade einfach irgendwie Avantgarde ist.
Und dann habe ich mich nämlich gefragt, ob ich bei Rosalia auch so eine Person bin, die das, wo man denkt, geh weg, du gehörst hier nicht hin, hör das nicht.
Das findest du nur raus, Anke, wenn du dir ein VIP-Ticket kaufst für ein Konzert von ihr.
Das Problem an der ist tatsächlich, dass die in Deutschland, weil die Musik irgendwie hier noch nicht so angekommen ist, gar keine Konzerte spielt. Ich würde die wahnsinnig gerne mal live sehen. Die hat letztes Jahr so ein paar Festivals in Spanien gespielt und da habe ich tatsächlich ganz kurz überlegt, ob ich da hinfahre, weil ich die wahnsinnig gerne mehr mal angucken würde und auch mal gucken würde, ob ich da mit, keine Ahnung, Softgetränken beschmissen würde. Ja, konnte ich bis jetzt noch nicht rausfinden, leider. Ich kann aber ja auch einfach dann so tun, als wäre ich die Mutter von einem, der im Publikum steht.
Das ist ein toller Trick. Und dann krallst du dir da so ein 16-jähriges Mädchen und die spielt dann wie in so einer Sitcom mit, ja, um dich in der Situation nicht auffliegen zu lassen.
Magdalena, jetzt komm! Magdalena, wir haben nur noch das Parkhaus, macht gleich zu.
Das klingt nach einer sehr tollen Situation. Das könntest du machen, dann könntest du diese Charlie XCX nochmal vielleicht wieder ausbügeln von vorhin.
Dafür, dass das so eine lowe Geschichte war.
Du hast sie halt total groß angekündigt.
Wenn ich einmal über meine Rap-Karriere berichte, dann ist die Charlie XCX-Geschichte aber sowas von wieder ausgebügelt, Jessin. Das kann ich dir jetzt schon mit dem Brot. Dafür muss ich nicht zu Rosalia gehen und so tun, als wäre ich eine Mutter, die mit verschränkten Armen da steht und alles scheiße findet.
Das klingt nach einem guten Deal. Ankes Deutschrap-Vergangenheit.
Ich krieg schon wieder fast wieder Schluck auf, wenn ich nur dran denke.
Wir sind mit der Playlist durch, glaube ich. Richtig?
Ja.
Habe ich mich verzählt? Ja.
Nö.
Ich bin gespannt. Also für alle da draußen, uns hören ja Leute zu. Anke schneidet unsere Sendung, unseren Podcast. Ich sage immer Sendung, dann klinge ich wie so ein 60-Jähriger wahrscheinlich. Unsere.
So wie du klingst so wie ich auf dem Rosalia-Konzert.
Ja. Nee, also die Podcasts werden immer geschnitten von Anke. Das heißt, du entscheidest darüber, wie langweilig unsere Playlistengestaltung jetzt gerade war und ob man die ein bisschen straffen muss. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas Lustiges zum Schluss zu erzählen habe.
Ich könnte sagen, Jessin, ich kann viel, aber ich kann nicht zaubern, ne? Das würde ich dann als Mutter auf dem Rosalia-Konzert auch sagen. Ich kann viel, Jessin, aber ich kann nicht zaubern.
Rutschen dir manchmal so Sprüche raus, wo du so denkst, oh fuck, das hätte meine Mutter sagen können. Passiert dir das jetzt schon? Mir passiert es ja manchmal, dass ich so, also man wird ja immer mehr wie seine Eltern, je älter man wird, aber dass man wirklich so merkt, so, oh, den Spruch fand ich immer besonders nervig, als ich noch 16 war.
Ich könnte jetzt nicht auf Anhieb Ja sagen, ich könnte aber auch nicht auf Anhieb Nein sagen. Ich würde einfach mal sagen, dass ich das beobachte und wenn es der Fall sein sollte, kann ich dir das beantworten beim nächsten Mal, dass wir miteinander sprechen, hoffentlich.
Ich merke das manchmal nur so in, aber ich kann dir leider auch kein Beispiel nennen, aber in so Mikrosituationen, wo ich dann denke, ah ja. Ah ja, doch, weißt du, womit ich angefangen habe?
Nee.
Beim Laufen, also wenn man so rumgeht und sich was anguckt, dass ich manchmal so merke, oh, ich habe beide Hände so auf dem Rücken.
Das finde ich.
Du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Dann geht man auch so leicht vorne übergebeugt. Mir ist tatsächlich, glaube ich, auch was eingefallen. Aber erzähl, ja.
Ich habe das gestern, ich habe gestern so eine Dokumentation angefangen zu gucken über Chinesen, die in USA eine Fabrik aufmachen oder aufkaufen. Und dann kommt dieser alte chinesische Magnat, also Multimilliardär, kommt dann nach Amerika und läuft nämlich genauso mit den Händen auf dem Rücken dann durch diese Fabrik. Und die ganze Stadt war pleite vorher und er hat diese Fabrik jetzt wieder aufgebaut und alle folgen ihm wie so einem Guru. Und dann läuft er da durch diese unfassbar hässlichen Büroräume und sagt dann immer nur so mit einem Satz, die Garagentür soll auf die andere Seite von der Halle. Und dann siehst du, wie alle die Nerven verlieren und er läuft aber mit den Händen auf dem Rücken da rum und für ihn ist das so ein Satz, die anderen wissen, dass sie irgendwie 2 Monate Arbeit neu machen müssen und ich dachte dann irgendwie, ja, was hat, also es ist nicht nur alter Mann mäßig, sondern wenn man die Hände so auf dem Rücken hat, macht man sich ja eigentlich auch komplett angreifbar und wenn man dann aber so völlig großkotzig Ansagen verteilt, es hat schon eine gewisse, also es fordert eine gewisse Demut ein.
Das ist auf jeden Fall ein Baller-Move.
Ja, ich fand es ziemlich, ich fand es nämlich ziemlich playermäßig und dann dachte ich, ja, es ist vielleicht nicht so schlimm, wenn ich das jetzt ab und zu mache.
Okay, also du hast dir das aber vorgenommen.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe das halt neulich festgestellt, dass ich das jetzt ab und zu mache, dass ich ab und zu so laufe.
Die Hinleitung war fast so lang wie meine Charlie XCX-Nummer.
Ja, komm, aber wenigstens ist das Bild, wie ich so durch die Gegend laufe, irgendwie bisschen cooler. Bisschen cooler.
Okay.
Finde ich. Mhm. Sorry. Das ist richtig bescheuert. Was wolltest du gerade sagen? Du meintest auch, du hast dir eine.
Ja, mir ist tatsächlich auch was aufgefallen. Ja. Und zwar, oh, da kommt wieder kommt schon so ein peinliches Lachen. Wenn ich manchmal durch die Gegend laufe, dann erwähne ich einfach so random Sachen. Sowas wie, ah, guck mal, das Geschäft heißt ja Bäckerei Meier.
Liest du einfach so Schilder vor?
so völlig random. Ah, guck mal. Hier ist die Waldstraße.
Ja.
Es ist auch so. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass dich das so sehr zum Lachen
bringt. Doch,
bringen.
Total. Weil es, ja, man kennt ja Leute, die das tun. Ja, finde ich sehr lustig.
Da steht ein Bücherschrank. Ah ja, Sperrmüll. Mhm.
Ja, aber ist doch schön jetzt so auf die späten Tage, erfreut man sich auch an den einfachen Dingen des Lebens.
Da ist man auf jeden Fall seine eigene Parodie.
Ja, das klingt gut.
Ja, okay, wir hatten jetzt, fand ich, noch was Lustiges zum Abschluss. Das hattest du dir ja gewünscht.
Oder? Das habe ich mir jetzt gewünscht irgendwie, ja.
Finde ich, hast du dir gut gewünscht und das haben wir auch noch gut erfüllt. Also wir haben zumindest gelacht.
Das Ding ist ja auch, wir heißen ja Stammtisch Stereo. Das heißt, sollten wir merken, die nächsten Folgen werden auch so langatmig wie diese jetzt und öde, dann fangen wir einfach immer an zu trinken, während wir das machen, während wir aufnehmen.
Okay.
Denn da, weil betrunken wird ja eh immer für alle alles lustiger. Das weiß jeder, der schon mal auf betrunkene Freunde aufpassen musste oder der in einer Großraumdiskothek unterwegs war. Jeder weiß, Alkohol ist für alle besser. Also für alle lustiger. Für die, die ihn trinken und für die, die drumherum sind und zuhören müssen. Deswegen haben wir doch einen ganz guten Plan. Also wir reden auf jeden Fall nochmal über deine Deutschrap-Vergangenheit, also als Rapperin. Wir reden nochmal über LP und Antipop. Wir reden nochmal darüber, ob wir trinken müssen, damit das Ganze hier erträglich wird. Und wir streiten uns auch auf jeden Fall in naher Zukunft. Das hast du ja auch schon festgestellt.
Wir streiten uns auf jeden Fall, spätestens dann, wenn wir über Gesellschaftsspiele reden. Da kann ich dich dann mal richtig dissen, da freue ich mich schon drauf. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre nächste Woche wieder dabei.
Ja, ich würde auch nochmal so ein, zwei Dinger probieren, bevor ich der Sache den Hahn abdrehe. Finde, war jetzt eigentlich eine solide 4 oder so, mit der wir hier eingestiegen sind. Aber man merkt ja schon, dass wir ziemlich unterhaltsame Persönlichkeiten sind und dass wir das professionell machen. Von daher, ich glaube, man sollte das nächste Mal wieder einschalten bei unserem Podcast. wenn es heißt, hallo Anke.
Hallo Jessen.
Das war Stammtisch Stereo.
Zum ersten Mal.
Und nächste Woche wieder. Achso, und wem hier zwischendurch immer das Internet abgekackt ist oder wer Datenvolumen sparen will, kann uns auch sonntags von 18 bis 22 Uhr auf UFM im Radio hören.
Genau, und wer uns richtig lieb hat und noch Internetvolumen hat, kann uns Sterne und Herzen geben und uns gut bewerten und uns richtig nach oben ficken.
Ja, das stimmt. Und auf den sozialen Netzwerken sind wir auch überall zu finden, aber das kriegt ihr schon raus.
Spätestens, wenn ihr in den Beschreibungstext von der Sendung hier, jetzt habe ich auch Sendung gesagt. Du hast mich versaut. Das kriegt ihr raus, spätestens, wenn ihr in den Beschreibungstext zu diesem Podcast hier guckt. Da baller ich das nämlich rein, wenn ich diese Sendung hier geschnitten habe.
Perfekt. Na dann, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Ja, ich war mir nicht sicher, ob das schon das Schlusswort war.
Nee, jetzt kommt das Schlusswort. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Anke.
Tschüss, Jessen.